بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei unserer segensreichen Vortragsreihe. Und zwar sind wir beim Vortrag Nummer 31 angekommen. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام أمام مسألة عرضت على المصنف. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجاب المصنف السائل بقوله: لا بد أن تسأل نفسك مسألتين. الأولى: هل تعرفين الله؟ الثانية: هل تعرفين القرآن؟ فإن أجابت بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك. بدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بالتعريف بالقرآن لأنه كلام الله وهو متن الرسالة، ومن خلاله نتعرف على ربنا جل جلاله. فنحن نتعرف على الله عز وجل من خلال آياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية أي المنهج المنزل على الأنبياء والرسل. فالله تعالى يعرفنا على ذاته بذاته جل جلاله، ثم الآيات الكونية أي المخلوقات، من خلالها نستدل على عظمة ربنا جل جلاله. فبدأ يعرفنا على القرآن، لأن معرفة القرآن هي الوسيلة للتعرف على الله رب العالمين. ثم بدأ يعرفنا على ربنا جل جلاله، وكانت البداية أن تعرف أنك عبد مخلوق وأن الخالق هو الله. فبدأ المصنف يتكلم عن قضية الخلق، فتكلم عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تكلم عن خلق آدم في مراحل وأطوار، تكلم عن خلق الجنين داخل الرحم في مراحل وأطوار. ترى لماذا هذه الأطوار والمراحل؟ والله عز وجل قادر، قدير، مقتدر. كانت الإجابة: حتى نتعلم أولا الصبر والحلم وعدم العجلة، ثانيا سنة التدرج في شؤوننا كلها، وهذا قادنا بطبيعة الحال للتعرف على سنة التدرج من خلال الدعوة النبوية، فقد مرت الدعوة بمراحل وأطوار مراعية سنة التدرج، بدأت بالتهيئة للنبوة ثم الدعوة سرا ثم الدعوة جهرا ثم الهجرة من مكة إلى المدينة ثم إقامة دولة مسلمة في المدينة بركائز وأركان. ووصلنا إلى ركائز بناء الدولة المسلمة في المدينة، وعلمنا أن الركائز أربعة أو أربع ركائز: الأولى بناء المسجد وتحقيق الصلة بالله رب العالمين، الثانية الأخوة الإيمانية، الثالثة المعاهدات مع غير المسلمين، الرابعة بناء جيش يحمي هذا الدين. فرغنا من الحديث عن بناء المسجد وشرعنا في الحديث عن الأخوة الإيمانية، وبدأنا نتعرف على منهج الإسلام في ترسيخ وتثبيت الأخوة بين المسلمين. فذكرنا من منهج الإسلام أولا أنه نهى عن الظلم، لأن الظلم يؤدي إلى الفرقة والاختلاف ويهدم الأخوة الإيمانية. المرحلة الثانية بدأ الإسلام يعرف بالحقوق والواجبات التي ينبغي أن تراعى بين المسلمين، وما زلنا في هذا الباب في حديث الإمام مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بدأنا في شرح الحديث وانتهينا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. وهذا موضوع اللقاء بإذن الله تعالى.
Wir machen eine kurze Zusammenfassung bezüglich den vergangenen Unterrichten, dass wir das, was wir bereits gehört haben, etwas auffrischen. Wir haben erwähnt, dass der Autor zwei wichtige Fragen gestellt bekommen hat. Erstens wurde er gefragt, wie erneuere ich meine Religion? Yani, damit man sich die Frage stellt oder damit man die Antwort findet, wie man seinen Iman erneuern kann, seine Religion erneuern kann, ist es wichtig, dass sich jeder von uns zwei wichtige Fragen stellt. Erstens, wie gut kennt man den Koran? Und zweitens, wie gut kennt man Allah? Wir haben gesagt, dass es elementär wichtig ist, dass wir Kenntnis über den Koran haben, damit wir im Endeffekt Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Denn Allah azza wa jal hat sich selbst im Koran beschrieben, so dass wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Denn es ist falsch zu sagen, ich habe Allah mit meinem Verstand erkannt. Aber das ist natürlich ein Wegweiser, den Allah subhanahu wa ta'ala jedem von uns gegeben hat, dass er den reinen Verstand hat. Aber es ist falsch, wenn wir sagen, ich habe Allah nur mit dem Verstand erkannt. Denn wenn wir diese Sache nur dem Verstand überlassen, dann wird der Verstand nur das annehmen, was er annehmen möchte, und das ablehnen, was er nicht annehmen möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, wir müssen Kenntnis über den Koran haben. Denn bei der Kenntnis über den Koran zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala zwei wichtige Zeichen. Erstens die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner islamischen Gesetzgebung und zweitens die Zeichen Allahs azza wa jal in der Umgebung, in der Umwelt, die jeder von uns tagtäglich wahrnimmt. Und so erkennen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du nun den Koran, ja, eine Kenntnis über den Koran hast und dann Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala anfängst zu erlangen, ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchte, wer bin ich überhaupt? Und wenn du dann zu diesem Entschluss gekommen bist, dass du ein Geschöpf bist, ja, du wurdest erschaffen, dann ist es natürlich ausschlaggebend, jede Schöpfung, ja, oder jedes Geschöpf muss einen Schöpfer haben. Und dieser Schöpfer ist zwangsläufig Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der im Koran gesagt hat, und ich habe die Menschen und die Djinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, wir sind Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir nun dazu gekommen sind, dass wir Diener Allah subhanahu wa ta'ala sind, ist es wichtig auch zu sehen, wie hat mich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Wie hat mich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. So hat uns Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun erwähnt, wie er Adam alaihi salam erschaffen hat. Und danach die gesamte Menschheit oder wie die Menschheit überhaupt erschaffen worden ist, dass sie aus einem Samentropfen erstanden sind und dann aus einem Anhängsel und aus einem Blutgeringsel, Anhängsel, Fleischklumpen und so weiter und so fort. Die gesamten Stufen, die Allah azza wa jal den Menschen erschaffen hat. Danach sind wir so weit gegangen und haben gesagt, und das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf Etappen erschaffen? Und warum hat Allah azza wa jal den Himmel und die Erde in Etappen erschaffen? Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der ja eigentlich in der Lage ist zu sagen, sei und es ist, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala einfach nur sagen, sei und der Mensch ist erschaffen. Sei und die Erde ist erschaffen. So haben wir gesagt, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala damit eine wichtige Sache beibringen möchte. Und zwar, dass man gewisse Dinge in Etappen angehen sollte. Und genauso in der Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als die Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam, war es nicht so, dass die Da'wah direkt offenkundig war und so weiter und so fort. Denn wenn wir uns die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ansehen, dann sehen wir ebenfalls, dass die Da'wah in verschiedenen Etappen war. Denn bevor überhaupt die erste Offenbarung war, hat schon die Vorbereitung auf die Offenbarung angefangen. Und so, als dann die Offenbarung kam, die ersten Verse und dann die Da'wah anfing, yani zuerst mal mit deinen Nahestehenden, dann die Da'wah mit dem Bekanntenkreis, dann die Da'wah mit weiteren, dann die Da'wah im Offenkundigen, dann die Hijra und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, dass die Hijra, yani so wie es der Prophet von Allah offenbart bekommen hat, dass wenn man eine islamische Gesellschaft gründen möchte, dass es wichtig ist, dass man damit beginnt oder damit begonnen hat, dass man eine Moschee errichtet hat, damit die Menschen ihre Ibadah vollziehen können und Allah azza wa jal dienen. Und danach haben wir gesagt, die Brüderlichkeit, dass die Brüderlichkeit im Islam yani gestärkt wird, dass die Leute sich fühlen, als wären sie richtige Brüder. Yani die Brüderlichkeit in der Religion, dass sie gewaltiger ist als jede andere Brüderlichkeit. Und basierend darauf haben wir dann angefangen, eine Vortragsreihe in dieser Vortragsreihe anzufangen, indem wir gesagt haben, wie sollte eigentlich eine islamische Brüderlichkeit sein, wenn wir immer über Brüderlichkeit reden, was sind die Pfeiler bzw. die Fundamente einer korrekten islamischen Brüderlichkeit. So haben wir verschiedene Grundsätze erwähnt, die wichtig sind für eine islamische Brüderlichkeit. Und dann sind wir zum Hadith gekommen, der überliefert wird von Abu Huraira radiallahu anhu, der überliefert ist bei Imam Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht. Hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims. Er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Gottesfurcht, yani Taqwa, ist hier und so hat er dreimal auf seine Brust gezeigt. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt. Blut, Besitz und Ehre eines jeden Muslims sind für einen anderen Muslim haram. So haben wir den Hadith angefangen zu erläutern und was damit gemeint ist. Und so sind wir bei der Passage angekommen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims, er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht bis zum Ende des Hadithes. Und das ist inshallah die Passage, bei der wir heute bi'idhnillahi ta'ala weitermachen werden.
قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم هذا تأكيد للأخوة الإيمانية وهذا مأخوذ من قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة وأيضا من قول الله تعالى في سورة العمران فأصبحتم بنعمته إخوانا ومن المعلوم أن الأخوة تنقسم إلى قسمين أخوة نسبية وأخوة إيمانية وأخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب لماذا؟ لأن أخوة الإيمان نافعة في الدنيا وفي الآخرة بخلاف أخوك النسبي ربما يكون لك في الدنيا عدوا وأيضا في الآخرة لماذا؟ لأن الدين إن ذهب عن الإنسان كانت العداوة فربما يكون أخوك من النسب، أي أخوك ابن أمك وأبيك، ويكون أشد الناس عداء لك في الدنيا بسبب الدنيا. وسمعنا كثير من الحالات بسبب الأموال والميراث يقتل الأخ أخاه، بل وهناك من النسب ما تجد فرقة وخصومات ومشكلات وعقبات، فتذهب الدنيا وتكون العداوة في الدنيا وأيضا في الآخرة، لقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف 67. فأخوة النسب قد تكون ضارة في الدنيا وفي الآخرة غير نافعة، إلا إن كان هناك الدين. فإن كان هناك الدين والعلم والفهم فيجمع الأخ النسب بين أخوة النسب وأخوة الإيمان، فيكون نافعا دنيا وأخرى. إذن أخوة النسب قد يكون فيها نوع من أنواع الضرر الدنيا وفي الآخرة، أما أخوة الدين نافعة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك هي أثبت من أخوة النسب. هي أثبت أي تقدم، أخوة الإيمان تقدم على أخوة النسب. قد يكون أخوك النسب مثلا ليس مسلما وأنتم في دول الغرب، يكون الأخ دخل الإسلام وعائلته غير مسلمة، فأخوه النسب إيه؟ من أشد الأعداء، إن عداوة الكفر أشد، واضح؟ فيكون الأخوة هنا النسبية ضارة في الدنيا وفي الآخرة، إن ربما كمان يحاول يحمله على الكفر بالله وعلى البعد عن الله رب العالمين، بخلاف أخوة الإيمان. أخوة الإيمان، لذلك نقول أن أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب، لكن الفارق بين أخوة النسب وأخوة الإيمان أن أخوة الإيمان لا توجب ما توجبه أخوة النسب من حيث الميراث، من حيث وجوب النفقة إلى آخره. فهذه هي المسألة الأولى، وهي أن أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب، لأن أخوة الإيمان تنفع في الدنيا وفي الآخرة.
So sind wir angekommen, wie wir vorhin erwähnt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims. Was ist damit gemeint? Damit, wie wir vorhin erwähnt haben, liebe Geschwister, Bruder ist okay, du brauchst keinen Koran zu holen, ist okay. Damit, wie wir gesagt haben, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims. Die Brüderlichkeit, liebe Geschwister, lässt sich in zwei unterteilen. Einmal die islamische Brüderlichkeit und einmal die Brüderlichkeit über die Verwandtschaftsbande. Ja, die islamische Brüderlichkeit, dass ihr nicht dieselbe Mutter oder denselben Vater habt. Ja? Und die Brüderlichkeit, was die Verwandtschaftsbande angeht, ist, dass ihr dieselben Eltern habt. Die islamische Brüderlichkeit ist vorrangiger als die normale Brüderlichkeit. Aufgrund dessen, und wenn wir das erklären, dann wird es natürlich auch verständlich sein, die islamische Brüderlichkeit ist stärker als die Brüderlichkeit, was die Verwandtschaftsbande angeht. Was nicht heißt, dass man die Brüderlichkeit, was die Verwandtschaftsbande angeht, vernachlässigen sollte. Aber welche mehr wiegt, ist die islamische Brüderlichkeit. Aufgrund dessen, weil die islamische Brüderlichkeit, wenn sie so ist, wie sie sein sollte, dann wird sie nützlich für einen in der Dunya und in der Akhira. Das heißt, in der Dunya ist eine islamische Brüderlichkeit nützlich für dich, aber auch in der Akhira, am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala, kann dir eine islamische Brüderlichkeit sehr, sehr, sehr viel ja, den Nutzen bringen. Im Umkehrschluss sehen wir, dass die Brüderlichkeit, die auf einer Verwandtschaftsbande basiert, ist, natürlich kann sie nützlich sein, aber es kann auch sein, dass sie dich mehr ins Verderben bringt als die islamische Brüderlichkeit. Ja, wir sehen das oft auch in unseren Heimatländern, dass wir sehen, ja, die zwei Brüder, die haben dieselbe Mutter und denselben Vater, aber kaum ist beispielsweise der Vater verstorben, der hat ein Erbe hinterlassen, ja, Häuser oder Geld oder ähnliches, dann fängt der Krieg an unter den Geschwistern. Und das sehen wir sehr oft, ja, nee, und das sind keine Fantasiegeschichten oder ähnliches, sondern eine Sache, die man sehr, sehr oft sieht, dass der eine Bruder anfängt, den anderen Bruder ja, nee, richtig zu bekriegen. Man bekriegt sich, man schlägt sich, man ignoriert sich, man besucht sich nicht mehr, man sieht sich nicht mehr und so weiter und so fort. Aufgrund dessen von Schmutz der Dunya, ein Erbe, das dein Vater oder deine Mutter oder wie auch immer hinterlassen hat. Das heißt, aber auch nicht nur das, was diese Sache angeht, auch eine Brüderlichkeit, wenn beispielsweise eine Person in den Islam konvertiert, ja, der wird jetzt Muslim, dann hat er einen Bruder, der kein Muslim ist Und vielleicht, wie ihr kennt es auch, nicht jede Familie nimmt diese Entscheidung auf oder sagt, okay, wir verstehen das, du willst zum Islam konvertieren, alles schön und gut. Natürlich, oft ist es auch, dass es dann Stress zu Hause gibt. Und dann siehst du, dass dein eigener Bruder vom selben Vater, von derselben Mutter anfängt, dich zu bekriegen aufgrund dessen, weil du Muslim geworden bist. Das heißt, deswegen, liebe Geschwister, die islamische Brüderlichkeit ist stärker und vorrangiger als die Brüderlichkeit basierend auf der Verwandtschaftsbande. Und das ist auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, indem er sagt, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Oder in einem anderen Vers in Surat Ali Imran, in dem Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung sagt, so seid ihr aufgrund seiner Gunst Brüder geworden. Aufgrund seiner Gunst seid ihr Brüder geworden. Das heißt, liebe Geschwister, das ist damit gemeint, wenn man sagt, eine islamische Brüderlichkeit wiegt mehr oder ist vorrangiger als eine Brüderlichkeit, die auf die Verwandtschaftsbande basiert, aufgrund dessen, weil sie Nutzen bringt in der Dunya und Nutzen bringt in der Akhira am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Muslimu akhu al-Muslim. La yadlimhu. أي لا يظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، فلا يظلمه في ماله، ولا يظلمه في بدنه، ولا يظلمه في عرضه، ولا يظلمه في أهله، لا يظلمه في المال، فلا يسلب ماله بغير حق، لا يغبنه ويخدعه في المال. كثيرون هؤلاء في باب التجارات والمعاملات المادية يأكلون أموال الناس بالباطل، وبيعتقد البعض أن دي نوع من أنواع الشطارة والفهلوة في التجارة مثلا، يتعامل بالبيع والشراء فيدلس على الناس حتى يبيع لهم السلعة بأعلى من ثمنها، ومفكر كده أن دي شطارة أو ما شابه ذلك. نقول أنت تغش نفسك وتخدع نفسك لأنك ظلمت المسلمين، والظلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، سوف تذهب الدنيا بما فيها من مال وثراء وطرف وجاه، وتبقى التبعات ويبقى القصاص، والقصاص هناك بالحسنات أو السيئات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح. أتدرون ما المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى مالك وكيف تكسبه، هل تظلم المسلمين أو هل تظلم غير المسلمين؟ فالظلم ظلم لا يجوز، بل هو في حق المسلم أثبت. فلما تيجي تتعامل في المال معاملات، اتق الله واعلم أنك محاسب. اليوم خدعت أخاك المسلم من أجل ضراهب معدودة، الدنيا سوف تزول، بل الغريب أنه لا يفطن المسكين أن الأموال التي تأتي من شبهات أهلكت عائلته بأسرها وهو لا يدري، لأن النبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هو أطعم زوجته من هذا المال الحرام، وأطعم ولده من هذا الحرام، لا شك أن أثر الحرام سوف يؤثر على زوجة أكلت وطفل أكل بالانحراف عن المنهج، لا شك. ما بني على باطل فهو باطل. هتجد الزوجة اللي بتاكل الحرام مع الوقت خلاص تستمرئ ذلك، بل تحث زوجها على ذلك فأصبحت مثله، لأن تعودت على مستوى معين مادي خلاص لا يمكن تقل عنه. طب أنا عايزة وعايزة وعايزة، فتبدأ هي اللي توجهه الأكل الحرام ولا تصبر. طيب، كذلك هتجد الأبناء مع الكبر يستمرئون ذلك إلا من رحم ربي وعصى. فهذا ينطبق على من شب واستمرأ ذلك وأحبه وعاون عليه. أما من من الله عليه بهداية وتوبة فابتعد عن الحرام حتى وإن أطعم في صغره فلا إثم عليه. فدي قضايا مهمة أوي يا إخوة. يعني البعض بيعتقد إن دي شطارة أو فهلوة، وبعضهم حتى في بلادنا يقول لك أصل أكل العيش يحب الخفية. يعني الخفية يعني السرقة، يعني الغش، يعني الخداع، هذا ما يقصدونه. فهذا من أبطل الباطل. نقول له لا، الرزق يحب التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه، يبقى الرزق منوط بالتقوى يا إخوة، أن تتقي الله عز وجل. وقليل فيه بركة خير من كثير يطغيك ويلهيك ويكون الثمر منه عذاب أليم في الآخرة، والعياذ بالله رب العالمين. وتذهب الدنيا بلذاتها وبطرفها وبكل أنواع نعيمها. فننتبه لهذا الباب. فالمسلم لا يظلم أخاه المسلم في المال أبدا. يذهب ليقترض منه قرضا وينتوي عدم إرجاع المال، وساعة ما يجي ياخد يقعد يلح ويقبل ويحضن مش عارف إيه، ساعة الرد ما تلاقيهوش، يا فلان مش موجود، وينكر نفسه ويكذب عليك و انت ظلمت أخاك المسلم في المال. لماذا؟ هذا هو السؤال. يعني أذكر أن أحدهم كان يقول كده وصف حال، كان يقول لمن يأتي ليقترض منه قرضا يقول له: لا، أنا لن أعطيك حتى تقبل يدي. يقول له: يا رجل اتق الله، أقبل إيديك؟ نعم. قال: لما؟ قال: لأنني إذا أردت أن أخذ حقي منك هقبل قدمك عشان أخذ حقي. وده حق في غالب معاملاتنا، لما أجي أخذ حلو أن أنا أخذ، لكن أجي أرد صعب قوي. أخذ منك اليوم 1000 يورو قرض، قلت لك لمدة شهرين، تعال بعد الشهرين بقى، الألف صعب أن أنا أرجعها لك. طيب هديك 100 كل شهر. طب ما أنت خدتهم كم دي؟ أنت لما جيتني وكنت مزنوق وكنت محتاج، أنا وقفت بجوارك وأعطيتك، لماذا تظلمني وإنت عندك؟ لو ما عندكش خلاص فنظرة إلى ميسرة، إنما أنت عندك فلماذا؟ اتق الله في حقوق الناس. ودي صعبة أوي يا إخوة. ليه؟ لأن خلاص العلم بالدين بقى باهت. لما أخد حلو إن أنا أخد، إنما أجي أدي حقوق الناس صعب. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. الله أكبر. هنا السماحة يا إخوة. أنت كنت سمح لما أخذت، طب كن سمح عند العطاء. عند العطاء اعطي لإخوانك حقوقهم واتق الله. فده أمر جلل. يبقى إذن بالعلم هيكون مجتمع مسلم، هيكون أخوة صادقة. لذلك الصحابة ضربوا نماذج عجيبة في هذا الباب يا إخوة. فهذا صحابي جليل يسمى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. دخل الإسلام في العام 10 من الهجرة قبل موت النبي عليه الصلاة أزكى التسليم بشهر، أي أنه صاحب النبي شهرا واحدا قبل موت النبي، لكنه تعلم المنهج من رسول الله. في يوم أراد أن يشتري فرسا، حصان، الفرس هو أنثى الخيل يعني. فأرسل غلامه خادمه إلى السوق ليشتري له فرسا. الغلام ذهب إلى السوق والتقى بالبائع ودارت المناقشات حول الثمن، فاستقر الثمن على 300 درهم. الفرس بكم؟ 300 درهم. قال الغلام: هيا بنا إلى سيدي جرير ينقذك الثمن، هات الفرس معايا وتعالى عشان تأخذ ثمن الحصان من سيدي. ماشي. ذهب إلى جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، فنظر جرير إلى الفرس ثم نظر إلى غلامه وسأله بكم اشتريت؟ قال ب300 درهم يا سيدي. المفترض حضرتك مشتري الآن تعمل إيه؟ لا 300 كثير، طب ما تكرمنا، إيه رأيك يبقوا 250 وجاهزينه؟ طب أقول لك نقسم البلد نصين، طب خليهم 3 لربع، وهكذا تقعد. ده المشتري. تعالوا لنرى ماذا صنع جرير. نظر إلى البائع وقال اشتريت ب400 درهم. البائع تعجب يا إخوة كما نتعجب نحن الآن، فسكت وكأنه يعني عجيب أمر هذا الرجل، المفترض يناقشني في الثمن ويقلل يزود، فما تكلمش. جرير قال ب500، والبائع زاد تعجبه ولم يتكلم، ينتظر ربما يمازحه نشوف آخره إيه. قال ب600. الله أكبر. البائع سكت. قال اشتريت ب700 درهما، ها هي. فهنا لم يطق البائع صمتا وقال عجبا لك يا هذا، بائع أنت أم مشتري؟ فما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. قال يا هذا أنا جرير بن عبد الله البجلي، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا الفرس وهذه الفرس تساوي 700 درهما، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشترك كام؟ 700. تعال حضرتك أو حضرتي، أخي المسلم مضطر عنده ظروفه ضائقة، هيضطر يبيع بعض حاجياته، مثلا عنده ثلاجة مبرد في البيت وعنده ظروف ضائقة، ألا بيعها عشان أصرف أموري، ثمنها 1000 يورو وهي جديدة وهي عنده بقالها شهر، تعال عشان يبيعها، لا 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 200 بس. يا رجل اتق الله، ده أنت كنت معاد نشتريها، أنا استعملتها شهر فقط. طب قلت 950 مثلا، خلاص قلت 900 200، وأنا عارف أنه مضطر، هذا اللي عندي. فيضطر الأخ تحت وطئة الحاجة خذها. أنت افتكرت أن أنت فهلوة شطارة، أنا خدتها ب200 بس، ما شاء الله عليك، ظلمت أخاك، وقعت في الحرج الشديد. ده المفترض على الأخ المسلم إذا رأى أخاه المسلم في ضائقة واضطر للبيع، لا ما تبيعش، أنت محتاج إيه؟ 1000، أدي 1000، روح سلك أمورك وبعدين براحتك. ده المسلم، مش إن أنا أدوس عليه وأظلمه وأبخس السلعة حقها. وده الشائع بين المسلمين الآن، إلا من رحم ربي وعصى، بتبقى فرصة إنك تجد مضطرا لبيع شيء عشان تبخسه حقه. لا سيبه سيبه، هو مش لاقي حد يشتري هيضطر يجيني، سيبه ارميله كلمة وسيبه وما تسألش، تابعه من بعيد وهكذا. دي مش شطارة ولا فهلوة، ده ظلم وأنت لا تدري يا مسكين. فالنبي يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فلا يظلمه في المال، هذه واحدة، لا يظلمه في البدن، ما يضربهوش ما يؤذيهوش. الآن ما شاء الله العضلات على بعضنا، كما يقول القائل أسد علي وفي الحروب نعامة، ما شاء الله هيرو مع أخو المسلم، يقلع له هدومه ويفتح العضلات ويكسر ويضرب، يا مسكين ده أخوك، هذا أخوك، اتق الله. مع الأعداء بقى حدث ولا حرج، إنما مع المسلم تظهر قوتنا، تظهر قوتي على أخي عبد الكريم لما ما خلاص بطل معاه، إنما مع الأعداء الحقيقيين نعامة، حمل وديع، ودي الآفة والمعضلة. يقول لك لا لا تظلمه في بدنه، خلاص ما شاء الله بيلعب جودو كونغ فو كاراتيه على مين؟ على المسلم، طخ طخ ويكسر ويبكس هل هذه الشجاعة؟ الإجابة لا، هذه ليست شجاعة. أن تظهر قوتك على أخيك المسلم هذه ليست من الشجاعة. فانتبه، فلا تظلمه في بدنه، لا تظلمه في عرضه، تخوضن في عرضه قذفا وسبا غيبة وطعنا وبهتانا ونشر الشائعات، هذا ظلم بين، اتق الله، ده أخوك، احفظ عرض أخيك. لا تظلمه في أهله، تعتديش على الأهل، على زوجة أو ولد فتنتهك حرمته. إذن من ضوابط الأخوة الإيمانية عدم الظلم لأخيك المسلم في ماله أو بدنه أو أهله أو عرضه. نعم.
So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im weiteren Verlauf des Hadithes, nachdem er gesagt hat, der Muslim ist des Bruders, ist der Bruder eines jedes Muslims, so sagt er daraufhin, er fügt ihm kein Unrecht zu. Und das ist das, worüber wir bereits in der Vergangenheit gesprochen haben, in Bezug auf Unrecht, dass man niemandem Unrecht antun sollte. Hier, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, indem er gesagt hat, er fügt ihm kein Unrecht zu. Und das Wort Unrecht wurde hier ja allgemein gehalten und nicht irgendwie bestimmt oder ähnliches, was dann darauf deutet, dass er ihm kein Unrecht in jeglicher Hinsicht zufügt. Ja, nee, es ist für dich als Bruder, wenn du dir sagst, ich will ein islamischer Bruder sein oder die islamische Brüderlichkeit so haben, wie sie sein sollte, dann ist es auch wichtig, dass wir uns verinnerlichen, dass wir dem Bruder keinen Schaden zufügen. Und was traurig ist, heutzutage verstehen wir unter Schaden oder oftmals unter Schaden oder Unrecht nur das Unrecht, was beispielsweise körperlich oder ähnliches angeht. Aber Unrecht kann man einer Person in vielerlei Hinsicht zufügen, sei es jetzt finanziell, sei es körperlich und so weiter und so fort. Beispielsweise, wenn es um das Finanzielle geht, auch hier sollte der Muslim nicht ungerecht gegenüber seinem anderen Bruder sein. In jeder Hinsicht, wenn es beispielsweise ums Finanzielle angeht, wie wir gesagt haben, ja, nee, dass man seinem Bruder Schaden versucht zuzufügen, dass man die finanzielle Situation eines Bruders versucht, ja, nee, auszunutzen. Wenn beispielsweise jemand zu mir kommt, ja, nee, ein Bruder, den ich kenne, kommt zu mir und ich weiß, dass er gerade Geldnot hat und er möchte mir beispielsweise etwas verkaufen. Ja, der hat jetzt ein Auto, das hat einen Wert beispielsweise von 1000 Euro und er kommt zu mir und sagt mir, gib mir dafür nur 800 oder 900 Euro. Und ich weiß, dass er in diesem Moment gerade sehr, sehr finanzielle Probleme hat. Und das, was wir heute sehen, und das ist sehr, sehr verbreitet, wenn wir wissen, dass eine Person finanzielle Probleme haben, dann nutzen wir das oft aus. Wenn du beispielsweise, wenn er dir kommt mit deinem Auto, dieses Auto ist 1000 Euro wert, aber du weißt genau, der hat so starke finanzielle Probleme, der braucht das Geld so schnell wie möglich. Dann sage ich ihm, ich gebe dir für deine Kiste 200 Euro. Ob du willst oder nicht. Weil ich weiß, dass er mit sehr, 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 sehr hoher Sicherheit dieses Auto für diesen Preis verkaufen wird. Warum? Weil er braucht einfach nur ganz schnell Geld. Und das ist heutzutage sehr, sehr, sehr verbreitet. Und oftmals fühlen wir uns dabei auch gut, wenn ich was von meinem Bruder abkaufe und es sehr, sehr günstig kaufe, weil er finanzielle Probleme hat, dann stelle ich mich hin und sage, ich habe ein Schnäppchen gemacht. Ja, ich habe ein Schnäppchen bei diesem Bruder gemacht. Ich habe das Auto, das kostet eigentlich 1000 Euro, ich habe das von dem Bruder für 200 gekauft. Ja, aber das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Sehen wir uns einmal an, wie ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der heißt Jarir ibn Abdullah al-Bajali, yani ein Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber der war nur einen Monat, war er ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani, der ist zum Islam konvertiert im 10. Jahr der Hijra. Yani, im selben Jahr, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Der war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nur einen Monat unterwegs und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben. Das heißt, er hat mit ihm zusammengelebt, er war mit ihm zusammen, sein Gefährte, aber nur einen Monat lang. Yani nicht beispielsweise wie andere Sahaba, die am Anfang der Dawah dabei waren und kompletter. Dieser ist konvertiert im 10. Jahr der Hijra und hat nur einen Monat verbracht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages wollte dieser Jarir radiallahu anhu, wollte er ein Pferd kaufen. Dann hat er seinen Bediensteten, ja, wie sie damals diese Bediensteten, diese Diener hatten, dann hat er seinen Diener auf den Markt geschickt und hat ihm gesagt, geh und kauf mir ein Pferd. Der Diener natürlich, der ist ja bedienstet von ihm, der wird ja handeln. Das ist ja logisch, wenn ich jetzt jemanden habe, der für mich arbeitet und ich sage, geh mir auf den Markt, geh mir ein Auto kaufen, geh mir ein Pferd, egal was zu kaufen, ja, Pferd ist jetzt ein bisschen schlecht, aber wenn ich ihm sage, geh mir ein Auto kaufen, dann ist es logisch, dass er hingehen wird. Der Verkäufer wird ihm sagen beispielsweise, ich will für das Auto 3.000 Euro. Wenn er mein Diener ist, dann wird es so sein, dass er natürlich versucht zu handeln, denn er will ja den besten Preis für mich, so wie es jeder von uns machen würde. Dann geht der Diener von Jared auf den Markt, um sich ein Pferd zu kaufen, und die haben miteinander gehandelt, so wie es üblich ist auf dem Markt, was ja auch nichts Verbotenes ist, und die haben sich bei 300 Dirham getroffen. Ja, nee, der Preis im Endeffekt für dieses Pferd war 300 Dirham. Dann hat dieser Diener gesagt zu diesem Verkäufer, komm mit, wir gehen zu meinem Chef sozusagen, damit wir diesen Kauf abwickeln. Ja, nee, damit wir das Pferd nehmen und er dir die 300 Dirham gibt. Dann sind sie zu Jarir radiallahu anhu gegangen und er hat sie gefragt, oder er hat seinen Diener gefragt, für wie viel hast du dieses Pferd gekauft? Er hat ihm gesagt, für 300 Dirham. Und wir sollten wissen, der Verkäufer, der war ja damit zufrieden. Ja, nee, der war ja damit einverstanden, sonst hätte er den Kauf nicht eingewilligt. Der war damit einverstanden, dann sind sie zu Jarir gegangen, um dieses Geld zu nehmen. Wie gesagt, Jarir hat ihn gefragt, welchen Preis habt ihr zwei untereinander ausgemacht? Er hat gesagt, wir haben uns auf 300 Dirham geeinigt. Dann hat Jarir gesagt, und das ist sehr, sehr merkwürdig, dann hat er ihm gesagt, ich gebe dir für das Pferd 400. Ja, nee, der Verkäufer hat sich gewundert und er war ruhig gewesen. Dann hat Jarir gesagt, ich gebe dir für das Pferd 500. Der hat sich gedacht, will der mich jetzt veräppeln oder will der sich über mich lustig machen? Ja, nee, ist er jetzt der Verkäufer oder der Käufer? Und der war immer noch ruhig. Und dann hat Jarir gesagt, ich gebe dir 600. Und dann hat er ihm gesagt, ich gebe dir 700 für das Pferd. Und das ist beispielsweise, damit wir das jetzt verdeutlichen, du gehst ins Internet, du gehst bei mobile.de, du findest ein schönes Auto, das Auto kostet 8.000 Euro, du rufst den Besitzer an und du sagst ihm, hör mal zu, ich gebe dir 10.000 Euro für dein Auto. Der wird direkt nochmal auflegen, der wird sagen, veräpple jemand anderes. Ja, das ist normal. Oder du gehst auf den Markt, du willst irgendwas kaufen, ja, irgendwas, und der Händler sagt dir, dieses Teil kostet, dieses Glas kostet 2 Euro. Du sagst ihm, nee, ich gebe dir 5. Ja, nee, niemand würde das machen. Ja? Aber wie gesagt, dann hat er ihm gesagt, ich gebe dir 700 Euro. Dann hat er sich gewundert, man hat dieser Jarir gesagt, wahrlich, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Versprechen gegeben, dass man, und das ist jetzt ein bisschen allgemein übersetzt, weil das ist ein bisschen expliziter gemeint, dass die Muslime sich beratschlagen in jeglicher Hinsicht. Und wenn ich das nicht so machen würde, dann würde ich mein Versprechen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam brechen, denn wahrlich, dieses Pferd ist 700 Dirham wert. Yani, subhanallah. Das, deswegen, manchmal, wenn man solche Ereignisse hört, dann denkt man, es ist wie so ein Geschichtsbuch oder sowas. Ja? Du denkst ja, das, subhanallah, das kann eigentlich nicht sein. Aber genau deswegen sind sie die goldene Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Stell dir mal vor, wie fair sie miteinander sind. Ja, der Bruder will mir eine Sache verkaufen, der verkauft sie mir für 300 Dirham. Aber ich persönlich weiß, diese Sache kostet eigentlich 700 Dirham. Dann mache ich eigentlich 400 Verlust. Ich hätte es ja auch für 300 kriegen können. Ich packe 400 drauf, ich gebe sie ihm, weil ich ihm sage, das ist der eigentliche Preis von dem Teil. Eine Sache, die wir heute eigentlich, natürlich gibt es immer noch rechtschaffende Menschen, ihr wisst, was damit gemeint ist, aber die wir ganz selten bis gar nicht sehen würden. Bei uns ist umgekehrt, wie wir vorhin gesagt haben, wenn ich weiß, der hat Geldnot, dann sage ich ihm, hör mal zu, deine Kiste, die ist zwar 1.000 Euro wert, aber ich gebe dir nur 200, ob du willst oder nicht. Du brauchst die Kohle, nicht ich. Und dann sagt er, komm, gib mir die 200. Und dann gehst du hin, du verkaufst es vielleicht für 1.000. Warum? Du hast die Situation ausgenutzt. Und das ist Ungerechtigkeit. Deswegen sollte man vorsichtig sein, liebe Geschwister, dass wenn wir sagen, wir sind brüderlich, islamische Brüder, dann heißt das nicht nur, wir treffen uns, wir sitzen zusammen, lachen zusammen, sondern das heißt, meine komplette Art und Weise, wie ich mit dir umgehe, ist, wie man mit einem Bruder umzugehen hat. Wenn ihr auch in jeglicher Hinsicht, ich beschütze dich, ich läster nicht über dich, wenn ich sehe, dass jemand über dich lästert, dann bin ich dabei und ich sage, hör auf, über ihn zu lästern und so weiter und so fort. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahabern gesagt, er hat in die Runde gefragt und hat gesagt, wisst ihr, wer der Muflis ist? Yani, sowas wie wenn du sagen würdest, der Verlierer, der Loser, derjenige, der nichts hat. Dann haben sie gesagt, ja, der Muflis ist derjenige, der keinen Dirham und keinen Dinar hat. Yani, derjenige, der hat kein Geld, der ist der Verlierer. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, der Verlierer ist derjenige, der am jüngsten Tag kommt, mit Taten, mit Gebet, mit Fasten, mit dies, das, und dann hat er über den gelästert und dem Unrecht angetan und dem Unrecht angetan und dem Unrecht angetan. Dann wird von seinem Hasanat genommen und dieser Person gegeben. Wenn er keine Hasanat mehr hat, dann wird von den schlechten Taten von dem genommen und dem gegeben. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir wissen, was es eigentlich heißt, islamische Brüderlichkeit. Islamische Brüderlichkeit ist nicht so, wie wir das oftmals verstehen, wir treffen uns, wir umarmen uns, Bruder, Bruder, sondern in jeglicher Hinsicht, dass man ja, miteinander umgeht, dass man Brüder ist und so weiter und so fort. Aber auch, wie wir gesagt haben, wenn wir sagen finanziell, dann ist es auch wichtig, nicht nur beim Kauf und Verkauf, sondern auch, wenn ich dir einen Gefallen tue. Yani heutzutage, wenn du, und das ist traurig, das betrifft auch sehr viel die Muslime, heutzutage, wenn du einen Bruder nicht mehr sehen willst, was machst du mit ihm? Du leihst ihm Geld. Dann siehst du den nie wieder. Yani jeder von uns kennt das. Oder viele kennen das. Der kommt zu dir, Bruder, bitte, ich habe Geldnot, ich brauche 200 Euro. Ich verspreche dir, zum ersten hast du sie wieder. Und du hast, dein Herz wird weich, du weißt, der hat eine schlimme Situation. Du gibst ihm 200 Euro, ab diesem Tag siehst du ihn nicht mehr. Oder der macht mit dir eine Ratenvereinbarung. Bruder, jede Woche gebe ich dir 10 Euro oder 10 Euro im Monat, so wie ich es habe und so weiter. Das ist auch ungerecht. Denn als du sie von mir genommen hast, dann war das ein Hunderter oder 200 Euro. Und du hast mir versprochen, du gibst sie mir so nochmal zurück am Ersten. Das heißt, dann musst du so fair sein und dein Versprechen halten. Ja, nee, wenn du dir von einem Bruder Geld leihst, dann musst du, du darfst nichts versprechen, was du nicht hältst. Wenn du beispielsweise sagst, Bruder, in 2 Monaten hast du sie, dann musst du sie in 2 Monaten auch bringen. Das Problem bei uns oft heute ist, wir kennen uns so gut, dass wir uns nicht mehr ernst nehmen. Das heißt beispielsweise, der Bruder hat mir Geld geliehen, den kenne ich, der wird mir das schon verzeihen, der nimmt mir das schon nicht übel. Egal, Bruder, nächsten Monat. Dann rufst du ihn an, Mailbox. Niemand geht mehr. Bruder, versprochen, nächsten Monat hast du das Geld. Du siehst ihn nicht mehr, du hörst nichts mehr von ihm und so weiter und so fort. Ja? Und du hältst nicht dein Versprechen. Das ist das Traurige. Denn in diesem Moment bist du ungerecht mit mir. Als du dir das Geld von mir genommen hast, war ich nett zu dir. Ich muss es dir nicht geben, aber ich habe es dir gegeben. Dann sei du auch so korrekt mit mir und gib es mir zurück, bis spätestens dem Tag, den wir vereinbart haben. Das heißt, das ist der finanzielle Schaden oder die finanzielle Ungerechtigkeit. Es gibt auch die Ungerechtigkeit, was körperliche Ungerechtigkeit angeht. Ja, dass ich einem Bruder nicht weh tue und so weiter und so fort. Dass wir oftmals nur gegen den Bruder, den Starken spielen und so weiter und so fort. Draußen ist jeder ein Waschlappen. Ja, keiner macht mehr irgendwas. Deswegen sollten wir nicht nur dass wir, wenn wir gegeneinander diese Stärke zeigen und aneinander wehtun wollen, das ist falsch. Nicht gegen deinen muslimischen Bruder. Das heißt auch keine körperliche Ungerechtigkeit. Auch kein Schaden, was seine Ehre angeht. Ja, rede nicht über seine Ehre oder verletze ihn nicht in seiner Ehre. Rede nicht über seine Familie, verletze nicht seine Familie und so weiter und so fort. All dies, liebe Geschwister, fällt unter diesen Mantel, dass man nicht Ungerechtigkeit ausüben sollte gegenüber einem muslimischen Bruder.
قال ولا يخذله وفي رواية ولا يسلمه والخذلان أن تتخلى عن أخيك وتسلمه لمن يظلمه يبقى أنت نهيت أن أنت تظلمه بنفسك وكذلك نهيت أن تسلم أخاك لمن يظلمه أنت لازم تدافع عن أخيك ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له أو كما قال النبي يعني ظالم أخوك المسلم ظالم لبعض الناس أنت لازم تنصر هذا الظالم إزاي؟ إن أقول له اتق الله لا تظلمن أحدا وامنعه عن الظلم لازم أنصره إنه يهلك في الدنيا وفي الآخرة طب واحد مظلوم لازم أقف معه وأدافع عنه لأرد له الحق هذا حقه علي كمسلم ولذا في الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما أي يتخلى عنه هو في حاجة للنصرة خلي بالك يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. يعني إيه؟ حضرتك مثلا جلست في مجلس، أهل المجلس وقعوا في غيبة مسلم مش موجود بينكم. الآن المسلم الذي يغتاب هذا في حاجة مس منك أن تدافع عنه وأن تنصره ولا تخذله ولا تسلمه لمن يقع في عرضه. حضرتك ما دافعت عنه وما نصرته، ثق تماما سوف يخذلك الله عز وجل في موضع هتكون في أشد الحاجة أن حد ينصرك، ولن تجد، لأنك لم تنصر أخاك عندما انتهك عرضه وعندما سب في غيبته، فالجزاء من جنس العمل. طب نصرته ودفعت عنه وقلت المغتاب اتق الله ولا تعود، عندها ينصرك الله عز وجل إذا وقعت في موقع تحب من ينصرك، فتجد من ينصرك بأمر الله رب العالمين، لأن الجزاء من جنس العمل. فاحذر أن تخذل المسلم، احذر أن تسلمه لظالم يظلمه ولا تدافع عنه وعندك القدرة على أن تدافع عنه. يبقى انظر إلى عظمة الإسلام، نهاك أنت أن تظلم أخاك، بل ونهاك أن تسلم أخاك لمن يظلمه. يا جمال هذا الدين. والله يا إخوة لو حققنا هذا المعنى الإيماني لانصلحت جميع أحوالنا. هذه آفة إننا أسمع غيبتك وأطنش، بل أفرح الناس بيتكلموا عنك وربما أردد كلامهم وأنشر شائعاتهم وأكون عونا لهم على أذيتك وظلمك وأكون من الظالمين. لا، المسلم لا، المسلم ينصر أخاه في أي وقت يحتاج إلى نصرة. هكذا يعلمنا ديننا الحنيف.
So macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, indem er sagt, er verachtet ihn nicht. Das Wort verachten, liebe Geschwister, kann natürlich bedeuten, dass ich ihn verachte, aber es kann auch bedeuten, dass ich ihn in einer Situation verachte, in der er mich eigentlich braucht. Das heißt, er ist in einer Situation, wo er mich jetzt braucht, aber ich verachte ihn. Ich überlasse ihn seinen Feinden, seinen Problemen und so weiter und so fort. Deswegen ist es wichtig, dass wir füreinander da sind. Ja, egal in welchen Situationen. Deswegen, und diese Aussage ist am Anfang verwirrend, aber wie der Prophet ﷺ sie erläutert hat, ist es sehr, sehr schön. Der Prophet ﷺ sagt, beschütze deinen Bruder, egal ob er gerecht ist oder ungerecht ist. Ja, nee, damit ist gemeint, beschütze deinen Bruder, egal ob ihm in diesem Moment Unrecht angetan wird oder ob er derjenige ist, der Unrecht antut. Beschütze deinen Bruder in Situationen, egal ob er jemandem Unrecht antut oder wenn man ihm Unrecht antut. Ja, nee, subhanallah, die Sahaba haben gesagt, o Gesandter Allahs, ich beschütze meinen Bruder, wenn ihm jemand Ungerechtigkeit antut. Aber wie beschütze ich meinen Bruder, wenn er jemandem Ungerechtigkeit antut? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, du beschützt ihn damit, indem du ihm Ratschlag gibst. Beispielsweise, wenn ich sehe, mein Bruder, der fügt jemand anderem ungerecht zu. Ich muss für ihn da sein. Wie? Indem ich ihm sage, fürchte Allah. Mach das nicht. Das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist, füreinander da zu sein. Egal, ob er derjenige ist, der Ungerechtigkeit tut, oder man tut ihm Ungerechtigkeit zu. Natürlich, wenn ihm jemand Ungerechtigkeit zufügt, ist es logisch. Du stehst mit ihm, du hilfst ihm, du hilfst ihm gegen seinen Feind und so weiter und so fort. Aber auch, wenn er die Ungerechtigkeit antut, dass du dann sagst, Bruder, fürchte Allah, du darfst das nicht machen und so weiter und so fort. Deswegen auch in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der sinngemäßen Übersetzung der Aussage, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer seinen Bruder verachtet in Situationen, wo er ihn eigentlich braucht, dann wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala verachten in einer Situation, in der er vielleicht Allah oder jemand yani, Schutz braucht. Und wer seinen Bruder bei ihm steht, während er ihn braucht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm zustehen, während er ihn braucht. Was ist damit gemeint? Wer seinen Bruder verachtet, obwohl dieser Bruder mich gerade braucht, dann wird mich Allah subhanahu wa ta'ala verachten in Momenten, wo ich ihn brauche. Und wer mit seinem Bruder beisteht, in Situationen, wo sein Bruder ihn braucht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm sein in Situationen, in der er ihn braucht. Ist das angekommen? So ein bisschen kompliziert, ne? Was ist damit gemeint? Beispielsweise, ich bin in einer Sitzung und sie lästern über einen Bruder, den ich kenne. Auch wenn dieser Bruder in diesem Moment nicht anwesend ist, aber eigentlich braucht er mich gerade. Warum? Damit ich sage, hört auf zu lästern. Das ist falsch. Das ist Sünde und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn dieser Bruder mir nicht gesagt hat, dass er mich braucht, aber ich weiß aus der Situation heraus, dass er mich jetzt unbedingt braucht, dass ich für ihn dastehe. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich da sein. Und umgekehrt, wenn du nicht da bist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich nicht da sein, wenn du ihn brauchst. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns diese Dinge angucken, und das ist das Schöne an der Religion, wenn wir uns diese Dinge angucken, nirgendwo wird eine Brüderlichkeit so schön erläutert und so gut dargestellt, wie sie im islamischen Sinne ist, dass man füreinander eine Brüderlichkeit aufbaut, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von einem verlangen.
Qala wa la yakdhibuhu ولا يحقره أي من حق المسلم عليك ألا تكذب عليه في قول أو في عمل فكن معه صادقا في أقوالك وأعمالك لأنك مسؤول يوم العرض على خالق السماء والأرض ولا يحقره أي لا يسخر منه ولا يقلل من شأنه لأن السخرية دليل على الكبر والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس وفي رواية وغمط الناس بطر الحق يعني عدم الاعتراض بالحق ورد الحق وعدم الاستجابة له غمط الناس أي الترف عليهم والتكبر عليهم والفخر عليهم والتقليل من شأنهم فهذا من الكبر وهذه الأمور تفسد العلاقات بين المسلمين أن تتكبر على إخوانك أو تحتقرهم أو تسخر منهم لذلك قال بعدها بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه شرا أنه يحتقر المسلم أو يسخر منه إخوة الإيمان والإسلام هذا الجزء من الحديث فيه قاعدة هامة جدا هذه القاعدة أن الأخوة الإيمانية تقوم على المتطلبات لا على الإدعاءات أي القيام بالعمل وأداء الحقوق والواجبات مش مجرد كلام أقول لك أنا أخوك فين أخويا مش بالقول ولا بالإدعاء أخويا يثبت ذلك عملا بأداء الحقوق والالتزام بالواجبات بهذه الحقوق والواجبات تستقر المجتمعات وتعلو الأمة وتنصر بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع الحقوق والواجبات اللي بين الأخوة لنبين أن هذه ركيزة عظيمة فيها بناء للمجتمعات والأخوة الإيمانية
لا يكذب عليه
لا يكذب عليه في قوله ولا في
dann fährt der Prophet صلى الله عليه وسلم fort indem er uns noch weitere Regeln beibringt, wie eine islamische Brüderlichkeit sein sollte, indem er sagt, yani er lügt ihn nicht an. Und damit ist ja yani logisch, was damit gemeint ist, das brauchen wir nicht näher zu erläutern, dass man sich nicht gegenseitig anlügen sollte und so weiter und so fort. Aber er verachtet ihn auch nicht, yani er macht sich nicht lustig über ihn und so weiter und so fort. Denn wenn ich mich über einen Bruder lustig mache, dann ist es meistens aus zwei Gründen. Entweder ich habe Kibr, ja, ich bin hochmütig, oder ich mache mich lustig über ihn, indem ich angeben möchte, seinen Stellenwert niedrig mache und mich über ihn stellen. Deswegen ist es wichtig, wenn ich mich über eine Person lustig mache, dass man wissen sollte, dass das auch mit Kibr zu tun hat. Yani hochmütig. Ich mache mich lustig über den. Ich bin sowieso was Besseres. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner geht ins Paradies ein, der ein Stäubchen oder einen Hauch hat von Kibr, yani von Hochmut. Dann haben die Sahaba gefragt, oh Gesandter Allahs, wir lieben es, dass wir schöne Kleider tragen und so weiter und so fort. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht, dass Kibr nichts mit Kleidung zu tun hat, sondern dass man die Wahrheit verdeckt und so weiter und so fort. Ja? Deswegen ist wichtig, dass wir uns nicht über jemanden lustig machen, auch nicht. Denn derjenige, der sich über jemanden lustig macht, insgeheim in seinem Herzen versucht er, diesen Bruder gerade runterzumachen, dass die Leute ihn höher sehen. Ja? Und das ist keine Sache, die einer Brüderlichkeit etwas bringt. Man sollte den Bruder nicht verachten oder ähnliches. Das heißt, liebe Geschwister, wir kommen dann zum Ende des Vortrages, dass wir wissen, nachdem wir all dies erläutert haben, die Brüderlichkeit ist nicht nur mit Worten. Eine nicht nur, dass man sich umarmt, dass man sagt Bruder, 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 sondern die richtige Brüderlichkeit, die wird gemessen an Taten. Wie ist dieser Bruder mit mir umgegangen in dieser Situation? Wer war für mich da, als ich diese und diese Probleme hatte? Wen habe ich um Hilfe gebeten und der war direkt da für mich, der hat mir geholfen und so weiter und so fort. Wem habe ich geholfen, wem habe ich einen Gefallen getan und so weiter. Das heißt, die Brüderlichkeit wird nicht gemessen an Worten, sondern an Taten. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, dann werden wir weitermachen mit dem, wo wir heute aufgehört haben.
Muga Allah, ich bin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.